zu tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus meine Hoffnung lebt.
So unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Schande.
Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben, der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm, Jesus meine Hoffnung lebt. Halleluja! Den, der mir Freiheit gab, Halleluja. Er besiegte Tod und Grab, alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott, der Rettung bringt, Jesus meine Hoffnung lebt. Dann kam der Morgen, so wie verheißen, ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Dann kam der Morgen, so wie verheißen, dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Jesus, dein Sieg bleibt ewiglich. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus, meine Hoffnung lebt.
Herzlich willkommen heute Morgen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, trotz des Regens. Aber wir brauchen ja den Regen und sind dankbar, dass die Felder benetzt werden. Dieser heutige Sonntag trägt den lateinischen Namen Quasimodo Geniti. Und dieser Name heißt übersetzt, wie die neugeborenen Kinder. So wie die neugeborenen Kinder nach Milch verlangen. Und bei meinem Enkel habe ich es erlebt, wie gierig die neugeborenen Kinder nach der Milch sein können. So sollen wir Christen nach dem Heil in Christus verlangen. Lassen Sie uns zu Beginn einstimmen in das Lied, das Sie oben gleich sehen werden, im Gesangbuch bei der Nummer 114. Wir singen die Strophen 1 bis 4. Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin.
Thank you.
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Wochenspruch für die neue Woche steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir wollen heute Morgen den Psalm 116 im Wechsel beten, im Gesangbuch bei der Nummer 746. Sie dürfen die eingerückten Verse sprechen. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn du hast meine Seele vom Tode errettet. Ich werde wandeln vor dem Herrn. Wie soll ich dem Herrn vergelten? Ich will den Kelch des Heils nehmen. Dir will ich Dank opfern. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen. In den Vorhöfen am Hause des Herrn.
Ihr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Zu Ewigkeit. Amen, Amen.
Wir beten weiter. Gott des Lebens, in Christus hast du dem Tod die Macht genommen. Durch die Taufe hast du uns zu deinen Kindern gemacht. Du schenkst uns Weite und Licht, wenn wir selbst an Grenzen kommen. Wir bitten dich, lass den Osterjubel in uns nicht verhallen, lass aber die Waffen und Bomben schweigen in der Ukraine. Ändere die Herzen der Kriegsführenden. Wirke unter uns, dass wir helfen, wo wir gebraucht werden. Bestärke uns im Glauben, dass mit der Auferstehung deines Sohnes auch unsere Auferstehung begonnen hat. Amen. Und was uns heute Morgen ganz persönlich auf dem Herzen liegt, Das können wir nun in der Stille vor Gott bringen. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Sie dürfen zur Schriftlesung Platz nehmen. Ich lese uns als Schriftlesung Jesaja 40, die Verse 26 bis 31. Hebet eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht von meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Sie dürfen nun mit einstimmen in das Lied Allein deine Gnade genügt. Den Text finden Sie oben. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht in Kolosser 2, die Verse 12 bis 15. Dort lesen wir: Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Liebe Gemeinde, dieser Sonntag steht unter dem Thema die neue Geburt. Da geht es nicht um neue Geburtsmethoden, nicht um die sanfte Geburt oder um die Unterwassergeburt. Hier geht es um Menschen, die zu einem neuen Leben geboren sind. Ich muss zugeben, das klingt ziemlich steil, für manche sogar arrogant und anmaßend. Wer so von sich nicht reden kann, der fühlt sich vielleicht herabgesetzt. Ich bin ein wiedergeborener Christ. Diese Worte hört man hin und wieder. Und viele tun sich schwer mit diesen Worten, weil sie nicht genau wissen, was damit gemeint ist. Wie neugeboren, so fühlt man sich, wenn man nach einem harten Arbeitstag noch ein neues Bad genommen hat, ist sich entspannt und allen Dreck abgewaschen hat. Wie ein neuer Mensch, wie ein Mensch mit einem anderen Vorzeichen, so darf sich einer fühlen, der getauft wurde. Und das ist das Erste, wovon hier in unserem Text die Rede ist. Mit Christus seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Als der Kolosserbrief geschrieben wurde, wohl um das Jahr 60 nach Christus herum, also etwa 30 Jahre nach Jesu Kreuzigung, da war die Taufe für die damals Erwachsenen zum Glauben an Jesus gekommenen Menschen ein Einschnitt in ihrem Leben. Sie machten durch die Taufe deutlich: Der Herr meines Lebens soll Jesus Christus sein. Auf ihn, auf sein Wort will ich hören, an ihm will ich mich orientieren, an ihn häng ich mein Leben. Und was dies bedeutete, wurde besonders in der Taufe selber im Taufakt deutlich. In der Taufe wurde man ganz untergetaucht. Die großen, älteren, meist romanischen Taufsteine in unseren Kirchen erinnern heute noch an diese Praxis. Auch hier im Heiderbacher Taufstein hat man wohl früher die Kinder bei der Taufe ganz untergetaucht und dann aus der Taufe gehoben. Wenn Sie mal den Deckel lupfen würden, der jetzt auf dem Taufbecken ist, dann würden Sie sehen, die Vertiefung, wo man wohl die Kinder hinuntergetaucht hat. Untergetaucht, herausgehoben. Ein Sinnbild für Rettung. Eindrucksvoll stelle ich mir dieses Untertauchen von erwachsenen Menschen, zum Beispiel bei Taufen in einem Fluss vor. Wenn da Menschen, die höchstwahrscheinlich nicht schwimmen konnten, plötzlich nur noch Wasser um sich haben, nicht atmen können, dann kann das Angst auslösen. Vielleicht erinnert sich mancher an Situationen, wo er plötzlich von einer Welle unter Wasser gedrückt wurde, sodass er keine Luft mehr bekam und ihm Hören und Sehen verging. Da ist man dann nahe an der Panik, an der Todesangst. Wie erleichtert ist man doch, wenn man wieder auftaucht und nach Luft schnappen kann. In der Taufe wurde man ganz untergetaucht, als Zeichen dafür, dass man wie Christus hinab muss, sterben muss. Doch durch den Glauben an ihn haben wir Anteil an seiner Auferstehung. Deshalb spricht man davon, dass man aus der Taufe gehoben wurde. Die Taufe sagt dem Menschen zu, egal ob Kind oder Erwachsener, du bist ein Kind Gottes. Dein Leben steht unter einem neuen Vorzeichen. Entscheidend ist, dass zur Taufe der Glaube kommt. Glaube und Taufe, das ist wie ein Zwei-Komponenten-Kleber mit Binder und Härter. Beides zusammengebracht verbindet uns untrennbar mit Christus. Oder denken Sie an das Wasserzeichen auf einem Geldschein. Es ist eingeprägt, untrennbar mit dem Geldschein verbunden. So ist Christus untrennbar mit uns verbunden und wir mit ihm. Ja, die Taufe von erwachsenen Menschen war damals ein ganz bewusster Vorzeichenwechsel. Die Menschen, die an Jesus glaubten, machten durch die Taufe deutlich, mein Leben wird von diesem Jesus bestimmt. Deshalb möchte ich mich an ihm orientieren, mein Leben so gestalten, wie er es will. Christen sind also Repräsentanten von Christus bis heute. So wie die Mitarbeiter einer Firma, vor allem dann, wenn sie noch das Logo der Firma auf ihrem Kittel oder ihrem Pulli haben, diese Firma repräsentieren, so repräsentieren Christen ihren Herrn, Jesus Christus. An ihnen soll etwas von diesem Christus ablesbar sein. Sie versuchen etwas von dem zu leben, was Christus uns vorgelebt hat. Ja, an ihnen soll etwas von der Hoffnung spürbar sein, die Christen erfüllt. Die Hoffnung über den Tod hinaus, die Gewissheit, dass uns nichts aus Gottes Hand reißen kann. Das Zweite, wie ein neuer Mensch dürfen wir uns fühlen, weil unser Schuldbrief getilgt ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon erlebt hat, dass ein Schuldschein ausgestellt wurde. Da hat man vielleicht von jemandem privat Geld geliehen und zur Sicherheit hat man einen Schuldschein ausgestellt. Hiermit bestätige ich, dass ich von Herrn oder Frau am so und so vielten, so und so viel Euro bekommen habe. Rückzahlung bis zu diesem Zeitpunkt. Auch die Inanspruchnahme eines Darlehens bei einem Bausparvertrag ist so etwas Ähnliches wie ein Schuldschein. Schritt für Schritt muss die Schuld getilgt werden. Ja, seine Schuld muss man zurückzahlen. Das ist ganz natürlich. Und dass man das Geschuldete zurückzahlt und der andere sein Geld wiederbekommt, davon geht unser Wirtschaftssystem aus. Und wenn das nicht mehr so wäre, entstünde Anarchie, Unordnung, Gesetzlosigkeit. Diesen ganz alltäglichen Vorgang des Schuldbriefes greift unser Text hier auf, um uns damit zu sagen, wir haben einen Schuldbrief bei Gott. Und der ist enorm, eine ganze Latte lang. Da gibt es so vieles, was nicht so gelaufen ist, um vor Gott bestehen zu können. Doch dieser Schuldbrief ist getilgt, ungültig. Er ist ans Kreuz geheftet. Bei solchen Worten schalten oftmals viele ab, denn sie sagen sich, ich habe keine Schuld gegenüber Gott. Ihr mit eurem Schuldgerede. Lasst mich endlich in Ruhe, ihr wollt mir nur das Leben vermiesen. Vielleicht kann diejenigen, die so denken, folgende Geschichte nachdenklich machen. Zwei einfache Männer kamen zu einer weisen und gottesfürchtigen Frau. Der eine klagte unter Tränen über eine große Schuld, die er seit seiner Jugendzeit mit sich trug und dass er den Gedanken daran nicht loswerden konnte. Der andere hingegen hatte ihn nur begleitet und erklärte, sich keiner besonderen Sünde bewusst zu sein. Da sagte die Frau zu dem Ersten, geh und hol einen schweren Stein, den du gerade noch tragen kannst. Und den Zweiten aber forderte sie auf, und du hol auch Steine, so viele du tragen kannst, aber lauter kleine. Die beiden taten wie ihnen geheißen. Die Frau betrachtete die Steine und sagte dann, so, und nun bringt die Steine an ihren Platz zurück. Dem ersten mit dem schweren Stein fiel das nicht schwer. Aber der zweite vermochte es nicht, die vielen kleinen Steine wieder an ihren Ort zurückzulegen. Seht, sagte die Alte, so wie mit diesen Steinen ist es mit der Sünde. Die Schuld, die du kennst, für die du die Vorwürfe anderer und deines Gewissens trägst, kannst du bereuen und ablegen, weil Christus am Kreuz für dich freispricht. Die kleinen Sünden aber, die du gar nicht mehr weißt, gewöhnen dich an die Schuld und doch beugt sie dich tiefer und du kannst die Last nicht loswerden, weil du dich nicht schuldig fühlst. Menschen, die um ihre Schuld oder ihre Schuldgefühle wissen, wird hier etwas ganz Befreiendes gesagt. Euer Schuldbrief ist getilgt. Ihr braucht ihn nicht erst abzuarbeiten. Es bestehen keine Forderungen mehr gegen euch. Ihr seid frei. Euer Schuldbrief ist ans Kreuz geheftet. Bei diesen Worten kommt man ins Stutzen, denn ans Kreuz wurde doch Jesus geheftet. Ja, mit ihm sind sozusagen unsere Schulden ans Kreuz getragen worden. Jesus hat sie für uns getilgt. Diese Botschaft will uns frei machen zu aufrechten Menschen, zu Menschen, die es wagen, sich für das Leben einzusetzen, für solche Menschen, auf deren Seite auch Jesus stand. Mit Christus ist nicht nur unser Schuldbrief ans Kreuz geheftet worden, Gott hat auch, und das ist das Dritte, die Mächte und Gewalten ihrer Macht entgleitet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Den ersten Lesern des Kolosserbriefes stand ganz deutlich vor Augen, worauf hier angespielt wird, auf den römischen Triumphzug. Hatte der römische Kaiser einen Feldzug siegreich beendet, zog er mit Lorbeerkranz und Paradeuniform in die Stadt ein, gefolgt von den siegreichen Soldaten. Dann kam die Kriegsbeute und schließlich, entwaffnet und ihrer Pracht entkleidet, die besiegten Feinde. Vom einfachen Soldaten bis zum General wurden sie durch die Straßen Roms getrieben, zur Freude der stolzen Römer und als Zeichen dafür, dass eine stolze Armee gedemütigt worden war. Genauso haben es die Russen gemacht, als sie 1943 die Reste der deutschen Stalingrad-Armee durch Moskau führten. Genauso wird es auch heute noch gemacht, wenn man nicht wie Putin die eingeschlossenen Menschen und Soldaten in Mariupol aushungern will. Der Kolosserbrief benutzt den römischen Triumphzug als Bild, um damit zu sagen, die Mächte und Gewalten dieser Welt haben keine Macht mehr. Doch um welche Mächte und Gewalten handelt es sich? Jeder von uns kann wohl benennen, was ihn fasziniert, in seinen Bann zieht. Da gibt es die Macht des Geldes, die viele im Griff hat. Da gibt es die Macht des Ansehens, die viele eine schöne Fassade nach außen hin machen lässt, derweil es in Wirklichkeit dahinter ganz anders aussieht. Da gibt es die Macht des Neides, die so vieles kaputt macht, und die Macht des Größenwahns. Diesen Mächten, und es sind jetzt nur ein paar wenige genannt worden, unterliegen auch wir, die wir uns Christen nennen. Doch unser Text sagt uns und macht uns Mut, dass wir uns von diesen Mächten nicht mehr gefangen nehmen lassen brauchen. Und dann gibt es ja noch eine Macht, die die Menschheit nicht besiegt hat, die Macht des Todes. Wahrscheinlich hat der Briefschreiber besonders an diese Macht, an die Macht des Todes bei seinen Worten gedacht. Gott hat den Tod sozusagen vorgeführt. Denn in der Auferweckung Jesu zeigte Gott, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und so wurde das Kreuz Jesu zum Pluszeichen über dieser Welt, zum Zeichen, dass Gott der Mächtige ist, der neues Leben schenken kann durch den Tod hindurch. In ihm, mit ihm, das sind die meistgebrauchten Wörter in diesem Abschnitt. In Christus geschieht es, mit Christus sterben wir und leben wir. Um mir das vorzustellen, wie das gemeint sein könnte, denke ich an den Sport. Wir haben gewonnen. So jubeln wir oder viele von uns, wenn die deutsche Nationalmannschaft gesiegt hat. Wir haben gewonnen, obwohl weder Sie noch ich dabei waren auf dem Spielfeld. Aber die Mannschaft hat für Deutschland gespielt. Sie hat für uns gekämpft. Und darum haben wir also gesiegt. Vorausgesetzt, wir wollen das für uns gelten lassen und können uns mit der Mannschaft identifizieren. So ist die Taufe der Weg, sich mit Christus zu identifizieren. In manchen Gemeinden finden heute Tauferinnerungsgottesdienste statt. Sich seiner Taufe zu erinnern bedeutet, sich klar machen, dass alle Macht im Himmel und auf Erden Jesus Christus gegeben ist. Es bedeutet, dass sich der Getaufte keine anderen Mächte beugen darf und braucht. Und es bedeutet auch, uns ist das ewige Leben zugesagt, weil Christus den Schuldbrief getilgt hat. Amen. Bleibt mein Leben ohne Spur. In dieses Lied sind Sie eingeladen, mitzusingen.
Weil bei Jesus unser Glaube wieder Feuer fängt, weil er unsere Blicke sein Kreuz ihn lenkt, nehmen wir unser Kreuz auf uns und gehen los. So zieht Gott sich seine Sorgen, Kinder, immer groß. Bleibt mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flug oder Siegel für die Saat. Furche wie der Fluch, ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen. Auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen. Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen. Dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen. Weil bei Jesus unsere Liebe wieder Feuer fängt, weil er uns daran erinnert, dass die Zeit sehr drängt, sagen wir, dass neues Leben immer da beginnt, wo sich Menschen retten lassen, die verloren sind. Bleibt mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flug oder Sieg für die Saat. Furche wie der Fluch, ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen. Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen. Weil bei Jesus unsere Hoffnung wieder Feuer fängt, weil wir sehen, wie er unsere engen Grenzen sprengt, stehen wir auch wieder gegen unsere Feigheit auf, unsere Worte wecken Glauben, da verlasst euch. Mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flug oder Sieg für die Saat. Furche wie der Flug, ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen. Dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen. Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen. Dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen.
Wir wollen beten und wem es möglich ist, der darf dazu aufstehen. Du Gott des Lebens, wir bringen vor dich das, was wir zu beklagen haben und das, was wir ändern wollen. Wir bitten dich um die Liebe, die diese Welt verwandelt. Wir bitten dich um Versöhnung, wo mit Hass neuer Hass gesät wird, wo Streit jedes gute Wort vertreibt, dass ein neuer Anfang endlich möglich wird. Wir bitten dich um einen langen Atem für alle, die dem Bösen widerstehen und nicht nachlassen, für alle, die um den Frieden ringen. Wir bitten dich für die Menschen in der Ukraine, die so viel Leid und Zerstörung erleben müssen. Schenke du es, dass ein Waffenstillstand möglich ist und Menschen gerettet werden können. Wir bitten dich um Hoffnung für die weltweite Kirche und für die orthodoxen Kirchen, die heute die Auferstehung Jesu Christi feiern. Lass von diesem Osterfest dort ein sichtbares Zeichen der Hoffnung und des Friedens ausgehen. Wir bitten für ein mutiges Glaubensbekenntnis für alle, die heute getauft oder konfirmiert werden. Wir bitten dich für die Menschen, die an den Folgen der Pandemie leiden. Wir bitten dich für die Helfenden, die an die Grenzen ihrer Kraft kommen. Du Gott des Lebens, Quelle unserer Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, dir vertrauen wir unsere Kranken und unsere Trauernden an. Dir vertrauen wir unsere Lieben an und die Menschen, mit denen wir es schwer haben. Gott des Lebens, auf dich hoffen wir heute und morgen und an allen Tagen. Amen. Und gemeinsam wollen wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie dürfen Platz nehmen. Vor dem nächsten Lied darf ich noch Folgendes ansagen. Herzlichen Dank allen, die diesen Gottesdienst vorbereitet und mitgestaltet haben. Das Gottesdienstopfer heute wird für die Finanzierung des Diakonats erbeten. Vielen Dank für alles, was Sie einlegen werden. Sehr herzlich laden wir ein zum Gottesdienst am 1. Mai um 9.45 Uhr hier in der Laurentiuskirche mit Prädikant Michael Helber. Um 9.45 Uhr ist auch Kinderkirche im Brigitzer Haus. Im evangelischen Gemeinderaum in Thalheim ist am nächsten Sonntag kein Gottesdienst. Die Thalheimer sind herzlich nach Heiterbach eingeladen. Ab dem 25. April, also ab morgen, haben die Bestimmungen zur Maskenpflicht und zum Mindestabstand im Gottesdienst nur noch empfehlenden Charakter. Es gilt also keine zwingende Maskenpflicht mehr, Sie dürfen sie aber weiterhin tragen. Freiwilligkeit, Vernunft und Vorsicht sind aber weiterhin geboten. Weitere Termine entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt oder der Homepage. Und nun dürfen wir nochmals singen: Frieden auf Erden, Frieden in mir.
Selbst beginnt, dass Hass uns Zwietracht uns doch nur zerstören und diese Welt, wo wir zu Hause sind. Frieden auf Erden, Frieden in mir, Frieden den Menschen vor meiner Tür. Frieden auf Erden, mehr als ein Traum. Unserer Mitte den Streit, der uns entzweit, und werden still. Dann werden böse Worte zu der Bitte um Frieden, der uns ganz erfüllen will. Frieden auf Erden, Frieden in mir, Frieden den Menschen vor meiner Tür. Frieden auf Erden, mehr als ein Traum. Frieden, wo findet er Raum? Wir können heute wahren Frieden lernen von dem, der sogar noch die Feinde liebt. Dann werden Sang und Streit sich bald entfernen, wenn jeder gern die Schuld verliert. Frieden auf Erden, Frieden in mir, Frieden den Menschen vor meiner Tür. Frieden auf Erden, mehr als ein Traum. Frieden, wo findet er Raum? Frieden, wo findet er Raum?
Und nun geht unter dem Segen des Herrn in diesen Sonntag und in die neue Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.
To you.